Ich lese aus Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 und 10 und 11. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern.
Und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wer gerne kurze Predigten mag, der oder die ist bei Jesus genau richtig. Denn die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, sie fand in einer Synagoge in Nazareth statt, also in dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Und er war in dem Alter, wo er jetzt zum ersten Mal die Schriftrolle vorlesen durfte, also aus dem Ersten Testament. Die Tora-Rollen wurden ihm gegeben. Und Jesus nimmt diese Jesaja-Rolle, 9 Meter lang, hat man gefunden in Qumran. Er geht so ziemlich ganz ans Ende, Kapitel 61, und liest genau das vor, was wir eben gehört haben. Und Silas, wenn du Vers 1 und 2 erstmal nochmal eine Zeit lang hier eingeblendet lassen kannst, wäre das super. Er nimmt das und liest die ersten 3 Verse vor und dann kommt seine Predigt. Und das sind nur 4, 5 Worte. Und genau der, von dem hier die Rede ist, sagt Jesus, der bin ich. Amen. Ende der Predigt. Also das war wirklich Jesus' erste Predigt, minimal kurz. Aber alles war gesagt. Sein ganzes Programm, das, was für ihn seine Zielrichtung war, das war deutlich und klar. Weihnachten ist das Baby noch ganz klein. Und dann, kurze Zeit später, na gut, 30 Jahre später in Nazareth, ich denke mal, Maria und Josef werden vielleicht auch dabei gewesen sein, dann sowas. Er maßt sich an, Gott zu sein. Dieser ominöse Gottesknecht aus dem Jesaja-Buch, aus dem Prophetenbuch, 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben. Und es gab da viele Varianten, wer das denn sein könnte. Jesaja selber oder irgendein König, der kommt und so weiter. Und Jesus sagt, das bin ich. Er legt die Schrift hier aus, so wie Luther das nachher sozusagen gesagt hat, wenn du das Erste Testament liest, dann lies es so mit der Frage, was treibt hier Jesus? Also wo findest du Jesus in dem Ganzen? Und Jesus macht das hier vor, ganz im Sinne Luthers sozusagen, oder Luther tut das dann ganz im Sinne von Jesus. In mir, sagt er, in mir ist das. Nicht in irgendeinem anderen großen König, der hat nicht große Heerscharen, der hat nicht viele Soldaten, sondern in mir ist das erfüllt. Und alle gucken ihn so an und alle fühlen, so ist es uns bei Lukas berichtet, dass da eine Kraft in Jesus ist. Alle haben das gefühlt und die haben erstmal gar nichts gesagt. Alle haben gefühlt, dass es wahr. Aber dann gab es doch irgendwie Uneinigkeit und sie wollten dann Jesus am besten gleich als größenwahnsinnig doch eliminieren. Aber dann heißt es, er ging durch die Menge durch, die in den Abhang runterstürzen wollte. Sie sehen nicht, was Jesus sehen kann. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist eigentlich das, was hier in diesem Predigttext so das Thema ist. Also jedenfalls, was ich so darin entdeckt habe. Jesus sieht hier etwas, was wir so noch nicht sehen können. Was die Menschen damals noch nicht sehen konnten und auch zur Zeit von Jesaja, 700 Jahre oder 500 Jahre vor Christus, auch noch nicht sehen konnten. Aber Gott sieht etwas, was ihr Menschen, was wir Menschen noch nicht sehen können. Luther sagt das mal so: Unser Verstand sagt, es ist so und nimmt es wahr, da ist nichts. Aber Gott sagt, ich sehe besser als du. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist eine Hoffnung, das ist ein Trost, das ist eine Vollendung einer gebrochenen und entehrten Welt. Die Situation, in die Jesaja das hier reinspricht, das ist keine großartige, im Gegenteil. Es ist eine ganz verzweifelte Situation. Das Volk, zu dem er das sagt, hat ein Exil hinter sich. Also besiegt worden und dann verschleppt worden, die Besten des Volkes sozusagen, die Gebildetsten oder die Kunstfertigsten nach Babylon, und dort mussten sie arbeiten. By the rivers of Babylon we sat and wept and, oder auf jeden Fall, wir saßen dort an den Ufern in Babylon und wir haben geweint. Wir haben geweint. Trauer, das ist das, was dieses Volk hat. Sie sind entehrt worden, ihnen ist die Würde genommen worden, ihre Religion, ihre Ehre, das ganz wenig nur noch. Und dann sind diese Jahre des Exils und dann ist das Exil irgendwann vorbei und dann gibt es einen Auszug und ein neues Ankommen in Jerusalem. Also wir kennen das ja alle so aus unserem Leben, da ist eine schwere Zeit und dann denkst du, wenn dann das nächste kommt, dann wird's. Dann ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Egal, ob das mit dir selbst ist, deiner Gesundheit oder in deinem Beruf oder mit deinen Kindern oder deinen Eltern. Ich glaube, wir kennen das alle. Du denkst so, dann, wenn das mal geschafft ist, du hast noch so eine Kraft, die reicht noch gerade bis da. So, bis zur nächsten Kurve und dann denkst du, dann bist du am Ziel. Und die Leute hier, zu denen Jesaja das sagt, die haben so eine Situation, sie sind dann bei der Kurve, sie sind dann in Jerusalem zurück, aber alles, was sie sehen, sind Trümmer. Die Stadt liegt brach. Da ist nichts mehr. Sie hatten das noch so ganz anders in Erinnerung. Und dann kommen sie da an und es ist nicht mehr so, wie sie es sich erhofft haben. Also von einer traurigen Situation, und dann hatten sie immer noch diese Hoffnung, wir kommen zurück, und dann wird ihnen das auch noch genommen. Also nach einer schweren Situation wartet gleich die nächste auf sie. Und irgendwie so ihre emotionalen Kräfte, die sind erschöpft. Aus ihrer eigenen Kraft habe ich so das Gefühl, wenn ich das lese, da ist nichts mehr. Die haben nichts mehr zuzusetzen. Jetzt ist irgendwie Ende. Und was sie jetzt brauchen, ist Ermutigung. Sie haben nur Bilder vor sich, die negativ sind. Die ohne Würde sind, ohne Respekt, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und jetzt spricht Jesaja Gottes Worte zu ihnen, die Mut machen, die andere Bilder sind, die ganz andere Bilder sind, die er ihnen vor Augen malt. Vielleicht magst du sagen, naja, das ist ja noch, ich sehe was, was du nicht siehst, ist ja noch gar nicht real da. Also die Steine, die Trümmer sind ja noch da in Jerusalem. Aber Moment, das kann das Herz eines Menschen ganz entscheidend ändern, wenn du positive Bilder siehst. Wenn du eine positive Zukunft siehst, auch wenn das jetzt noch schwierig ist. Und das gibt Jesaja, das gibt Gott, das gibt Jesus den Menschen hier an dieser Stelle. Da sind zerbrochene Herzen, da sind Gefangene, da sind Gefesselte, egal ob in sich selbst, in ihrer eigenen Seele, in ihrer eigenen Trauer oder auch körperlich oder was auch immer hier passiert. Für sie ist Verbindung, Heilung. Für sie ist Befreiung und Freisetzung. Das ist das, was er ihnen zusagt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe das schon, dass das kommen wird, sagt Jesaja hier. Sagt Jesus seinem Volk. Es ist fast so, als ob die so ein bisschen in ihrer Trauer hängen geblieben sind. Das kennen wir ja auch. Einerseits ist das ja das Normalste von der Welt, zu trauern. Und unserer Seele das zu gönnen, dass man traurig ist, zum Beispiel bei einem Verlust, das ist so gut, wenn du das deiner Seele auch erlauben kannst. Wenn du nicht hart und unbarmherzig gegen deine eigene Seele bist und dir sagst, Trauer passt jetzt nicht, sondern dass du dir sagst, doch, Trauer passt. Und Trauer ist jetzt gut. Den Prozess zu überspringen, das wäre töricht. Das wäre absolut dumm und es wäre eine Brutalität gegen die eigene Seele. Ich glaube aber, was diesem Volk hier passiert ist, die sind da drin stecken geblieben, so ein Stück. Sie kommen da nicht mehr raus aus dieser Depression und Jahr um Jahr, Jahr um Jahr. Ist einfach zu schwer für sie und man kann es verstehen. Und jetzt diese Worte der Zuversicht hinein. Worte, die ermutigen, ein neues Bild einer Zukunft vor Augen malen. Ich habe das selbst oft erlebt, wie Menschen, die mich ermutigen, die mir Mut zusprechen, wie mir das gut tut. Das ändert erstmal noch oft nichts an der Situation. Aber ich kriege einen neuen Blick. Ich sehe neue Bilder. Ich sehe mich selbst neu. Ich sehe die Situation selbst neu. Und ich bin absolut dankbar für Leute, die das in meiner Vergangenheit getan haben, mir Mut zugesprochen haben, mir positive Bilder gegeben haben, zugesagt haben. Jesaja macht das ja prophetisch. Also er denkt sich nicht hier irgendwas aus, sondern er sagt das, was in Gottes Augen zu sehen ist. Und Paulus sagt mal, dumm ist auch jemand, der Prophetie gering achtet. Ich wünsche mir, dass in unserer Gemeinde so etwas wie so Prophetie, Worte der Ermutigung der Zukunft, dass wir die nicht zurückhalten, wenn Gott uns die gibt, sondern dass wir uns das sagen, dass wir uns das zusprechen, dass wir uns das mitteilen, dass wir das auch suchen für uns, für unsere Gemeinde. Ich denke manchmal so bei Beerdigung, ist hier eigentlich unter den Trauernden, mit dem Menschen, der verstorben ist, ist eigentlich das Potenzial einer Ermutigung, was so da war, ausgeschöpft worden? Hat ein Vater seinen Kindern sagen können, ich bin stolz auf den Weg, den ihr geht? Hat eine Mutter sagen können ihren Kindern, ich freue mich über euch? Ich bin ja selbst Vater von mehreren Kindern und natürlich, du hast so diese ganzen Gedanken, naja, ich wünsche mir das so und ich wünsche mir das so und wäre sie doch so, wäre er doch so. Und Leute, das ist fatal, wenn das am Ende alles bleibt. Wären sie doch so, wie sie nicht sind. Das ist doch richtig blöd dann für Kinder, damit loszuziehen. Und wenn wir Trauergespräche oder wenn ich in Trauergesprächen bin, dann merke ich, wenn das da ist, wenn so ein Erbe sozusagen noch gegeben wurde, Eltern gesagt haben, Mensch, ich bin stolz auf das, was du tust, und dann gegangen sind. Es lässt sich so gut weiterleben. Manchmal erspüren wir das dann noch im Trauergespräch, weil die Sprache vielleicht des Vaters oder der Mutter erstmal gar nicht so leicht zu verstehen war. Aber sie haben es ausgedrückt auf eine bisschen vielleicht andere Art und Weise, wie die Kinder das verstanden haben. Das ist auch sehr schön. An der Stelle kurzer Punkt. Wenn du irgendjemand ermutigende Worte sagen kannst, von ganzem Herzen, also ohne, dass das jetzt künstlich und irgendwie überzogen ist oder so, warte nicht, tu das. Wir brauchen das. Du brauchst das selber. Und die anderen brauchen das. Und Jesus fand auch, dass das die Menschen brauchen. Jesaja fand, dass die Menschen das brauchen. Gott findet, dass die Menschen das brauchen. Es gibt so einen alten Gospel, ein amerikanisches Lied, von Afroamerikanern getextet. Das handelt davon, so ein kleines Mädchen, schwarz und unterdrückt und eigentlich nichts wert in den Augen der Gesellschaft damals. Aber in diesem Gospel singt die ganze Gemeinde oder singt dieses Mädchen sozusagen die Worte dieses Mädchens und sie sagt, wenn ich bei meiner Oma war, meine Oma, sie hatte keine Spiegel in ihrem Haus. Das brauchte sie auch nicht, denn ihre Augen waren der Spiegel, in den ich sehen konnte. Und dann sagt dieses junge Mädchen, ich habe in ihren Augen nie gesehen, dass ich schwarz bin. Ich habe nie gesehen, dass meine Nase zu platt ist. Ich habe nie gesehen in ihren Augen, dass meine Kleider nicht so schön waren, wie sie hätten sein können und dass sie mir nicht passten, wie sie hätten passen können. Ich habe nie in ihren Augen das gesehen, was mir fehlt, weil die Schönheit aller Dinge in ihren Augen lag. Dieses kleine Mädchen macht diese Erfahrung. Wie sieht mich meine Großmutter? Und es ist wie so ein Schutzmantel. Diese Sicht, wie ihre Großmutter sie sieht, um dieses kleine Mädchen herum. Abwertung und Entehrung war eigentlich das Lebensumfeld für dieses kleine Mädchen, wahrscheinlich eine Sklavin möglicherweise. Aber so ein Schutzmantel, wie die Augen der Großmutter sie gesehen haben, das hat etwas in ihr bewahrt. Das hat ihr gut getan. Ich musste auch bei der Predigtvorbereitung nochmal an unseren Altar denken. Diesen Altar von Otto Flath hier geschnitzt. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir hier drüber gepredigt haben. Aber mir ist eine Person eingefallen, die auch ermutigt worden ist, die genau zu diesem Thema gut passt. Jetzt könnt ihr natürlich mal überlegen, wer das ist. Ich nehme euch mal mit. Ist absolut nicht im Zentrum, diese Person. Das ist dieser Fischer hier. Dieser Fischer, das könntest du sein, das könnte ich sein. Denke ich jedenfalls immer, wenn ich das so sehe. Dieser Fischer, er macht sein Tagwerk. Er macht das, was er kann, was er tun soll. Er ist Fischer. Und das tut er. Aber er gibt viele Entmutigungen auf seinem Lebensweg. Nicht alles läuft so, wie er sich das immer vorstellt, bei seiner Arbeit oder auch zu Hause. Aber es gibt einen Engel über ihm, der betet für ihn. Und es gibt diesen alten Mann neben ihm. Er ist eine Generation älter. Er hat noch seine Hand an dem Fischernetz. Und seine Füße, Bruder Lars, also mein Kollege, hat das ja mal so rausgearbeitet, dass die Füße etwas Entscheidendes uns sagen in diesem Altar. Sie sind zwischen den Füßen des Fischers. Das heißt, er unterstützt ihn. Der Alte ermutigt den Jungen. Die Alte ermutigt die Junge. Das ist verkörperte Ermutigung, dass jemand, der die Herausforderungen hat, den Rücken gestärkt bekommt von jemandem, der schon älter ist, der auch am gleichen Netz anpackt, nicht mehr so an vorderster Front, aber seine Füße sind nicht weggeneigt von diesem jungen Fischer, sondern genau dazwischen. Sie unterstützen ihn, er geht mit. Und der Fischer hat Trost, aber das will ich jetzt nicht weiter machen, auch noch an anderer Stelle. Aber hier ist ein Ermutiger für den, der das braucht. Was ist jetzt, wenn du diese Menschen vielleicht nicht hast oder gerne mehr hättest? Weiß nicht, ist ja normal im Leben, ne? Also man hat nicht immer so viel Ermutigung, wie man das gerade möchte. Und gerade wenn du denkst, oh, jetzt sinkt mein Mut, ist nicht unbedingt gleich immer jemand zur Ermutigung da. Dann bist du das, der dich selbst ermutigen muss. Aber nicht aus dir selbst heraus, sondern dann, dass du diese Sicht haben, wie Gott dich sieht, wie Jesaja das hier ausspricht, wie Jesus es hier ausspricht, wie diese Oma zu ihrem Enkelkind es sagt. Weil Gott es zu dir sagt. Und damit möchte Gott deinen Kopf wieder heben, deine Ehre wiederherstellen, aus der Scham wieder Würde machen. Das heißt dann hier im Vers 2, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn. So ein Gnadenjahr, das man glaubt, das hat eigentlich, am Ende ist das nie umgesetzt worden, aber es ist eigentlich eine super Idee gewesen. Dieses Gnadenjahr des Herrn, das war, jeder siebte Tag ist Ruhe. Jedes siebte Jahr soll auch mal Pause sein in Israel. Und jedes siebte Jahr, also nach 49 Jahren, da ist ein Erlassjahr. Das 50. Jahr ist das Gnadenjahr, das Jubeljahr des Herrn. Alle, die sich verschuldet haben, alle, die deren Ernte zum Beispiel nicht funktioniert hat, dann Schulden aufnehmen mussten und am Ende nicht mehr ihre eigenen Herren waren. In diesem 50. Jahr wird allen es erlassen. Gnade, sie haben es nicht verdient, aber es wird ihnen gegeben. Ein ganzes Jahr der Gnade ist da. Also eine lange Zeit der Gnade setzt Gott über dein Leben. Und dann gibt es noch den Tag der Rache. Den Tag der Rache, das gehört hier zusammen. Einerseits das lange Jahr des Jubels und der Gnade, aber es gibt auch einen Tag der Rache. Und das sollte man vielleicht nicht übersehen. Gnade und Sicherheit gibt es deswegen, weil die auch ihr Fett wegkriegen, die Böses getan haben. Mit ihnen gibt es ein Gericht. Punkt. Damit die, die entwürdigt sind, damit die, deren Ehre verloren gegangen ist, sicher sein dürfen, dass nicht mehr ihre Grenzen übergriffig behandelt werden. Dass es auch in Zukunft nicht mehr so sein darf, dass Grenzen überschritten werden, sondern dass diese Grenzen geschützt sind. Darum dieser Tag der Rache. Ich habe darüber gepredigt hier vor einiger Zeit, dass das ist nicht, weil Gott seine Gefühle nicht mehr kontrollieren kann und dann in Zorn und Rache sich erbricht über die Übeltäter, sondern es geht darum, dass das, was Unrecht war, auch zurechtgebracht wird, korrigiert wird, auf den richtigen Weg gebracht wird. Das ist das, was der Tag der Rache hier meint. Wenn man dann nochmal weitergeht in dem Jesaja oder das ganze Jesaja-Buch anguckt, dann mit seinen 66 Kapiteln, dann haben wir darin so etwas wie so einen Tauschhandel. Ein Tauschhandel, der sich hier schon in Vers 3, wenn du das nochmal einblenden kannst, Silas, andeutet. Da ist Asche, also Asche, das ist so ein Trauerzeichen sozusagen. Ich bin in Trauer, dann hat man sich mit Asche übergossen damals. Aus Asche wird jetzt wieder ein Kopfschmuck, ein schöner Kopfschmuck. Freudenöl statt Trauer, also guter Geruch wieder. Die haben sich auch nicht gewaschen, Leute, wenn sie in Trauer waren. Also haben auch streng gerochen. Salböl, guter Geruch, wieder frisch machen, wieder sauber machen. Das ist da gemeint. Und schöne Kleider statt eines betrübten Geistes. Also sich wieder schick machen, nicht nur schwarz, sondern auch andere Farben. Das ist hier das, was hier gemeint ist. Und es wird getauscht. Im Urtext steht hier, du gibst mir die Asche und ich gebe dir einen wunderschönen Kopfschmuck. Also da ist die Rede von einem Tauschhandel. Und das ist das, was Jesus tut. Vor einiger Zeit hatte ich darüber gesprochen, dass Gott nicht straft, sondern dass es unser Tun so seine Konsequenzen hat. Jesus nimmt die Konsequenzen, die unser Tun hat, auf sich. Es ist nicht eine Strafe, es ist einfach nur die Konsequenz. die nimmt er auf sich. Und er tauscht das ein und du kriegst das, was dir verloren gegangen ist. Das, was dir zwischen den Händen entglitten ist, das möchte er dir wiedergeben. Und es passiert im ganzen Jesaja-Buch ja etwas Großartiges. Am Anfang wird Jesus angekündigt, das sind die Lesungen, die wir hier zu Weihnachten haben, Jesaja 9, Jesaja 11, ein großartiger, mächtiger König, der Frieden bringt und der die Welt wiederherstellt, in Macht und Glanz und Pracht. Und dann im hinteren Teil des Jesaja-Buches gibt es diesen Gottesknecht. Das sind 4 Lieder, die über einen Gesandten Gottes handeln, der von ihnen, von Gott beauftragt ist und ausgerüstet ist. Und dieser Gesandte ist das Gegenteil von dem, was in Jesaja 9 und Jesaja 11 angekündigt ist. Er sieht nicht gut aus. Er wird verachtet. Er wird verspottet. Er wird misshandelt und die Ehre wird ihm komplett genommen. Das sieht Jesaja beides. Und wenn Jesus sagt, das bin ich, ist es genau das, was bei Jesus passieren wird im Leben. Einerseits hier gefeiert, 3 Weise, 3 Könige kommen und bringen Geschenke und Hirten kommen, die Engel sind da, es glänzt, es ist hell und es ist Licht. Und kurze Zeit später muss er fliehen vor Herodes. Und Jahre später wird er gefoltert und letztlich wird er umgebracht. Dieser Kopfschmuck, Jesus bekommt auch so einen Kopfschmuck, ist allerdings aus Dorn. Ist eine Krone, die ihn bluten lässt, die eine Krone des Spottes. Ein Freudenöl, ein Salböl, ja, Jesus kriegt das auch. Bei seiner Taufe, da gesalbt wurde jemand, wenn er den Auftrag von Gott hat und das deutlich wurde, Gott ist mit ihm. So war es im Ersten Testament üblich. Jesus bekommt das in der Taufe. Gott spricht zu ihm, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Und er gibt ihm die Kraft. Und dann bekommt er es nochmal. Jeder hat es normalerweise, also meinetwegen jetzt ein neuer König, hat es durch einen Propheten oder einen Priester bekommen. Also jemand, der ganz eng dran an Gott ist, auf der Skala 10, von 1 bis 10. Jesus wird auch gesalbt. Von der anderen Seite. Eine Hure kommt mit einem teuren Salböl und sie gießt es über seine Füße aus. Eine Hure war ungefähr bei der Skala 0, von 1 bis 10, von Menschen, die einen mit Gott in Verbindung bringen. Jesus bekommt einen Kopfschmuck einer Krone aus Dornen, ein Salböl von einer Hure und einen Freudenmantel der Ironie von Spöttern um ihn gelegt vor seiner Kreuzigung von den Soldaten, die ihm diesen Mantel geben. Das ist so verrückt eigentlich, oder? Wir haben unsere Vorstellung davon, wie Gott in Macht uns aufrichtet und es ist doch in Kleinheit und Schwachheit seine große Stärke verborgen. Aber er tut das, um dich zu ermutigen und um dir sein Bild von einer Zukunft möglich zu machen. Denn er ist unten durchgegangen. Er ist durch das Schwierige, durch den Scham, durch die Entehrung, durch die Entwürdigung gegangen. Damit er dir sagen kann, es gibt ein Gnadenjahr. Statt Asche gibt es jetzt einen wirklich guten Kopfschmuck, einen schönen Kopfschmuck. Statt den Gestank von Entwürdigung gibt es jetzt ein Parfum, ein Öl, was fantastisch riecht. Und statt einem Mantel des Spottes, des Verachtetseins, gibt es für dich einen Mantel der Ehre, der Gerechtigkeit, den kannst du dir nicht selber machen, aber den kriegst du umgelegt von mir, sagt Jesus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich möchte dich ermutigen, mit Jesaja mehr zu sehen, als was du in deinen Gedanken über dich hast. deinen Blick zu heben und zu sehen, was Gott über dich denkt. In Jesaja 61 siehst du seine Gedanken über dich. Amen.